The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 31. Oktober.
Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt?
Als dieser Gassenhauer geschmettert wurde, da zahlte man noch in D-Mark und hinter der Mauer in DDR-Mark. Aber die Frage, wer das bezahlen soll, die stellt sich auch im Jahr 2024 in Zeiten des Euro. Denn die Inflation, sie ist weiter gestiegen. Im Oktober zahlten die Verbraucher 2% mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat. Ökonomen hatten eigentlich nur mit 1,8% Teuerung gerechnet. Teurer wurden vor allem Lebensmittel, Fernreisen, Versicherungen. Und die neue Inflation kommt ja auf die alte Inflation nur obendrauf. Viele Preise sind zwischen 20% und 30% verteuert, seit die Inflation zu laufen begonnen hat. Christine Lagarde, die mächtige Chefin der EZB, hatte genau davor vor kurzem gewarnt.
Inflation is expected to rise in the coming months.
Die Inflation in den einzelnen Ländern bleibe auf hohem Niveau und die Löhne steigen.
Domestic inflation remains high, as wages are still rising at an elevated pace.
In der verglasten Zentrale in Frankfurt am Main ist man jetzt besonders wachsam. Es geht schließlich um die weitere Zinspolitik der EZB. Die EZB hat in diesem Jahr dreimal schon den Leitzins gesenkt. Zu schnelle weitere Schritte könnten aber die Teuerung wieder anfachen. Deshalb heißt es jetzt Augen auf. Denn drei große Preistreiber sind weiterhin unterwegs. Hier Nummer 1, der Zollwahnsinn an Europas Grenzen. Die Strafzölle auf Elektroautos aus China, ja, die sollen die KP in Peking und deren vermeintlich unfaire Subventionspraxis bestrafen. Aber tja, am Ende zahlt der Verbraucher, und zwar hier bei uns. Vor 10 Tagen erst sprach sich der Kanzler daher auch gegen diese Strafzölle aus, mit dem Verweis auf die deutschen Autohersteller, die darunter leiden werden. Denn China wird dasselbe mit den deutschen Autos versuchen.
Protektionismus und Handelskriege schaden uns. Denn als Exportland leben wir vom offenen Handel mit der ganzen Welt. Und deshalb brauchen wir nicht die besten Zölle, sondern die besten Autos und die modernsten Technologien.
Aber Scholz konnte sich nicht durchsetzen, auch nicht in Europa. Preistreiber Nummer 2, die Dekarbonisierung der Industrie. Die ist richtig, hört sich gut an, aber zur Wahrheit gehört eben auch die Energiewende. Also weg von den fossilen Brennstoffen, das Green Building für CO2-arme Gebäude und die Ergrünung der Stahlherstellung. All das kostet Geld und sorgt für höhere Preise. Nachhaltigkeit hat ihren Preis, und zwar vor allem für die Verbraucher. Das ist dann die grüne Inflation. Die dritte Teuerungsrakete ist die weltweite Verschuldung. Mehr auszugeben, als man einnimmt, und die Geldmenge immer weiter zu erhöhen, das inflationiert das Geld des Sparers. Mehr Geld macht das Geld, was schon da ist, weniger wertvoll. Zum Jahresende wird weltweit die Schallmauer von 100 Billionen US-Dollar an Staatsschulden durchbrochen. Wir Deutsche machen mit. Trotz Schuldenbremse sind wir mit fast 2,5 Billionen Euro bei der Staatsschuld dabei. Fazit: Das Gespenst der Inflation geht weiter um. Es ist nicht eingesperrt. Die Politik gibt immer noch am liebsten das Geld aus, das sie gar nicht hat. Das beliebteste Modeaccessoire der Mächtigen ist und bleibt die Spendierhose. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christiane Benner ist die Vorsitzende der IG Metall. Das ist die größte Einzelgewerkschaft der westlichen Welt. Und sie will trotz Werksschließungen bei VW mehr Lohn für die Arbeiter. 7% sind aufgerufen. Das Interview mit ihr jetzt gleich.
Deshalb ist es immer so, dass wir natürlich mit einer Tariferhöhung auch einen Beitrag leisten, dass wir Binnennachfrage anreizen. Das heißt, dass die Leute dann einfach mehr Zuversicht haben und auch mehr konsumieren.
Anne Schwedt in New York schaut auf die neuesten Zahlen von Meta und auch auf die von Microsoft. Wir hören die Geschichte von einem Jogger, der in den Wald rannte und dort einen Monat verbringen musste, nur knapp gerettet wurde. Und außerdem lernen wir über eine KI-Anwendung in Frankreich, von der wir Deutschen nichts lernen können. Der Motor von Deutschlands wichtigstem Arbeitgeber, er ist am Stottern und braucht womöglich einen Neustart. Die Volkswagen AG aus Wolfsburg hat im dritten Quartal einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Der Konzerngewinn nach Steuern sackte um rund 64% ab. Von Werksschließungen ist jetzt die Rede. Drei Standorte sollen womöglich dicht machen. Zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Der Haustarifvertrag mit der berühmten Beschäftigungsgarantie für die Angestellten und die Arbeiter womöglich bald passé. Und jetzt sparen, sagt der Vorstand, aber nicht beim Lohn und schon gar nicht bei dem der Belegschaft, sagt Christiane Benner.
Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld.
Die studierte Soziologin Benner ist seit einem Jahr die Chefin der IG Metall. Gestern war sie bei den Warnstreiks dabei, bei dem Autohersteller Stellantis. Einen schönen guten Morgen, Frau Benner.
Schönen guten Morgen.
Nach dem Rückzug von Angela Merkel sind Sie jetzt die mächtigste Frau in Deutschland. Kann das sein?
Ich darf an der Spitze von einer sehr mächtigen Organisation stehen, von der IG Metall mit über 2 Millionen Mitgliedern. So würde ich das mal sagen.
Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still. Das ist das Arbeiterlied noch aus der Zeit von LaSalle. Aber Sie lassen jetzt doch ein bisschen die Puppen tanzen. Das ist Ihr erstes Tänzchen als neue IG Metall-Chefin, richtig?
Ja, und 70.000 Warnstreikende für den ersten Tag ist ja auch ordentlich.
Das heißt, Sie sind kampfeslustig?
Ja.
Und die Belegschaften sind es auch oder sind sie verzagt, weil die Konjunktur nicht gut läuft und insgesamt ja die Bezahlung im Bereich von Metall und Elektro ja nicht so ganz schlecht ist?
Ich sag mal, 70.000, die beim ersten Warnstreiktag rausgehen, das ist ja schon echt ein Zeichen. Also von daher kann man überhaupt nicht davon reden, dass da irgendwas verzagt ist, sondern eher selbstbewusst, weil die Menschen schon die Preisbelastung an den Supermarktkassen spüren nach wie vor. Und ja, ich sag mal, da ist einfach das Bedürfnis danach mehr Geld.
Das versteht jeder, glaube ich. 7% fordern Sie jetzt, gleichwohl sagen natürlich Ökonomen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, eine Lohnpreisspirale könnte in Gang kommen, wenn Sie 7% in einer so wichtigen, eigentlich in der wichtigsten Branche in Deutschland durchsetzen könnten, dann hätte das Auswirkungen insgesamt auf das Preisniveau.
Es ist immer in den Tarifverhandlungen so, dass es Debatten logischerweise über unsere Forderungen gibt. Und wenn es der Wirtschaft gut geht, dann ist zu viel schwierig, weil dann wirkt man einen Aufschwung ab oder man gefährdet diesen. Wenn es nicht gut geht, dann verstärkt man damit die Themen. Aber ich will gleich sagen, wir gucken natürlich, wir sehen ja die Probleme ja bei uns in den Betrieben. Das ist echt überhaupt nicht das Thema. Dennoch sind die Analysen für das schwierige zweite Quartal beziehungsweise für die Herbstprognosen ja auch die gewesen, dass wir keinen konsumorientierten Aufschwung haben. Und deshalb ist es immer so, dass wir natürlich mit einer Tariferhöhung auch einen Beitrag leisten, dass wir Binnennachfrage anreizen. Das heißt, dass die Leute dann einfach mehr Zuversicht haben und auch mehr konsumieren. Wir haben eine überdurchschnittlich hohe Sparquote im Moment.
Ich wollte gerade sagen, das schlägt sich ja gar nicht unbedingt an der Ladenkasse nieder, weil die Wirtschaft nicht gut läuft und die Menschen auch Lohnerhöhungen keineswegs sofort zu Aldi oder zu Lidl oder ins Autohaus tragen, sondern sie sparen und sparen. Frau Benner, das heißt, die Wirtschaft insgesamt läuft nicht gut.
Unsere Überlegung geht in die Richtung, dass die Menschen genau mit mehr Geld in der Tasche und ich sag mal insbesondere mit einer Klarheit, wohin unsere Wirtschaft geht, das können wir aber später ja noch diskutieren. Gehen wir jetzt mal davon aus, wir kriegen da wirklich eine Lohnerhöhung. Gehen wir wirklich davon aus, dass die Leute dann wieder anderen Zuversicht haben und auch wieder konsumieren. Also von daher versprechen wir uns schon einen Anschub und wir sind es gesamtwirtschaftlich. So muss man es ja auch sagen.
War es ein Fehler, würden Sie heute sagen, die Sanktionen der Russen in der Gestalt, dass wir unsere günstige Versorgung mit Industriegas praktisch eingestellt haben?
Ich sag mal so, es ist ein Fehler, dass die EU leider gestern entschieden hat, dass doch Zölle verhängt werden gegen chinesische Autos. Das finde ich dramatisch.
Obwohl das ja die Autoindustrie schützen soll, sagen Sie, das ist dramatisch, obwohl das ja ein Schutzzoll ist.
Wir haben uns dagegen ausgesprochen.
Ja.
Gemeinsam mit unseren Betriebsratsspitzen. Wir haben es auch diskutiert rauf und runter. Aber wir fürchten einfach an der Stelle Verwerfungen, was den Handel anbelangt zwischen Europa und China.
Also eine Gegenreaktion.
Ja, exakt. Genau. Und das ist brutal. Und China ist weggebrochen in Teilen, weil es dort auch Verwerfungen gibt auf dem chinesischen Markt, weil da Fahrzeuge unterhalb der Herstellkosten in die Märkte gedrückt werden, eventuell nach Europa kommen. Und die Elektromobilität fährt nicht so nach oben, wie sie eigentlich nach oben fahren sollte. Obwohl alle wissen, die Zukunft fährt elektrisch. Und das sind echte, richtige, das sind massive Probleme. Und wir haben eine Zurückhaltung, wir haben einen leichten Rückgang.
Aber wir haben auch deswegen doch einen Rückgang, weil sich die Automobile eben nicht durch Schutzzölle, die kommen ja überhaupt erst noch, weil sie sich nicht verkaufen. Punkt. Die Autos in China verkaufen sich immer, immer schlechter, sowohl bei Mercedes als auch insbesondere bei Volkswagen. Der einst stolze Marktführer Volkswagen ist ziemlich ins Hintertreffen geraten. Warum? Sagt der Blume auch. Ich kann da nicht mitbieten. Ich habe zu hohe Kosten auf meinen Autos.
Naja, das Kaufverhalten auf dem chinesischen Markt verändert sich halt im Moment auch, weil auch dort gibt es ja, da war gerade die Immobilienkrise, dort gibt es auch eine Art Kaufzurückhaltung, muss man einfach mal sagen. Da sind auch Käuferschichten weggebrochen. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass die chinesischen Hersteller mit einigen Modellen in die Luxussegmente reingehen. Und das sind ja die, die dann halt wirklich vorher von Audi, von BMW, von Mercedes bedient worden sind.
Ist das nicht Marktwirtschaft? Die Chinesen haben sich jetzt ertüchtigt. Sie haben von uns gelernt und bauen tolle Autos, bisschen günstiger, ja, aber auch innovativ.
Marktwirtschaft, wenn ich eine Autoindustrie in Teilen subventioniere und unterhalb der Herstellkosten Autos in den Markt drücke. Das hat ja nicht wirklich viel mit Marktwirtschaft zu tun. Und deshalb fordern wir ja auch, dass wir temporär, wirklich nur im Übergang, nicht falsch verstehen, nur im Übergang
Subventionen kriegen.
Anders, exakt, und beziehungsweise, das ist so ein böses Wort, eine Industriepolitik machen. Das heißt, dass wir uns wirklich anschauen, wie können wir eigentlich dann gegen die USA mit dem Inflation Reduction Act, der halt in Teilen wesentlich unbürokratischer ist, bei den ganzen Genehmigungsverfahren, also da sind wir jetzt, das haben wir auch an die Politik herangetragen, da bitte ein Stück zu entschlacken, da gibt es auch eine Offenheit, da zu gucken. Aber gerade was das Thema der Unterstützung der grünen Energien anbelangt, und das ist ja ein richtiges Anreizprogramm. Und deswegen sagen wir, dass wir übergangsweise, wirklich nur übergangsweise, dass wir da durch die Verschlechterung der äußeren Faktoren, mag es der Krieg sein, Corona, Abriss von Lieferketten, dass wir da anders hier in unserem Land investieren müssen. Weil wenn wir die starke Industrie verlieren, sorry, da muss ich gar nicht mehr darüber nachdenken, ob ich Wasserstoffkernnetze aufbaue, weil ich meine, ich weiß nicht, oder Solarpaneele, Windräder, klar, da kann ich vielleicht günstiger zu Hause waschen. Aber ich will ja, dass eine Industrie funktioniert. Da hängen so viele Arbeitsplätze dran. Und Deutschland kann das doch auch, verdammt. Wir müssen jetzt nur die richtigen Weichen stellen und beherzt in diese Richtung investieren. Das soll nicht alles der Staat machen, aber ich finde gerade die Rahmenbedingungen für die Unternehmen auch nicht optimal.
Braucht VW wieder einen neuen Vorstandsvorsitzenden, denken Sie?
Ich möchte das nicht personifizieren. Wir haben dort eine Krise und da jetzt Chaos zu machen durch Personalwechsel, ganz ehrlich, die Frage würde ich übrigens genauso gerade mit unserer Koalition beantworten. Wir brauchen eine Sicherheit, wir brauchen eine Planbarkeit und jetzt irgendwie aktionistisch Leute da Wechsel zu machen, das bringt nur noch mehr Unruhe. Wir brauchen eine gute Modellpolitik, gute Software, mehr KI in den Prozessen, da kommen wir rationaler, können wir effizienter werden und gute Batterien. Und damit kommen wir in der Automobilindustrie ein Stück weiter. Und wenn die Politik ihren Job macht, mit den Energiekosten da was zu machen, Ladesäulen, das ist nämlich alles festgehalten, auch im Hochlauf von Elektromobilität und auch mit einem günstigen Ladestrom und Batterienförderung weiterhin, dann kriegen wir das hier auch hin.
Ihre Leute vor Ort haben das Wort Warnstreik ausgesprochen. Jetzt auch in Wolfsburg, wo ja noch die Friedenspflicht herrscht, weil es einen Haustarifvertrag gibt. Also noch haben die Tarifgespräche dort gar nicht ihre Hochphase erreicht. Warnstreiks auch in Wolfsburg, ist das real? Und werden Sie dann auch vor Ort sein, so wie heute bei Stellantis?
Es kann sehr schnell real werden, weil wir da eine sehr gut organisierte Belegschaft haben. Und die Leute sind kämpferisch und auch wütend und zum Teil auch frustriert. Von daher würde das gehen. Wir sind da bereit, aber im Moment haben wir heute gerade mal die zweite Verhandlung dort gemacht. Und selbstverständlich fahre ich dann nach Wolfsburg, wenn da was ist.
Möchten Sie jetzt kenntlich werden in diesem Streik oder sehen Sie Ihre Aufgabe darin, tatsächlich das abzubiegen und eher einen Waffenstillstand hinzubekommen?
Es geht darum, dass wir möglichst gute Lösungen finden, wie wir in Deutschland die starke Industrie erhalten können. Und das können wir nicht alles über die Tarifpolitik lösen.
Okay, das heißt.
Sondern da brauchen wir auch eine gute Industriepolitik.
Und dann hat uns die Telefonleitung auseinandergerissen. Deshalb danke ich Christiane Benner auf diesem Weg für ihre Zeit und wünsche ihr persönlich, trotz unserer kleinen Differenzen in der Sache, alles erdenklich Gute.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist weiterhin Berichtssaison und Anne Schwedt erklärt uns jetzt die Quartalszahlen der großen Unternehmen. Einen schönen guten Morgen, Anne, nach New York.
Guten Morgen, Gabor.
Wir schauen ins Silicon Valley zu Meta. Die Aktie, Anne, lief ja bisher super in diesem Jahr. Geht's denn jetzt weiter aufwärts nach diesen neuesten Zahlen? Was denkst du?
Naja, also die Zahlen fielen durchwachsen aus, muss man sagen. Auf der einen Seite wurden sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs um knapp ein Fünftel, die Gewinne um 35%. Das Werbegeschäft läuft auch super. Da lohnt sich auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz für Meta. In dem Bereich gab es einen Plus von über 18%. Und auch der Ausblick lag innerhalb der Erwartungen. Die Nutzerzahlen stiegen allerdings nur um 5% und damit weniger als erwartet. Und Milliardenverluste von über 4 Milliarden Dollar gab es auch nach wie vor im Geschäft mit digitalen Welten. Von CEO Mark Zuckerberg hieß es auch, dass die Entwicklung von KI-Tools sehr viel Geld koste. Die Anleger waren enttäuscht und schickten die Meta-Aktien nachbörslich um über 3% nach unten.
Microsoft hat auch Zahlen vorgelegt. Anne, surft dieser Software-Riese gut mit auf dieser KI-Welle oder nicht so?
Ja, geht auch so. Der Umsatz konnte um 16% gesteigert werden, der Gewinn um 11%, was auch mehr ist, als Analysten erwartet hatten. Auch das Cloud-Geschäft konnte um 33% wachsen und überzeugen. Dazu trugen vor allem die neuen KI-Tools bei. Die Ausgaben in dem Bereich stiegen aber auch entsprechend, und zwar um 75%. Und auch der Ausblick von Microsoft fiel enttäuschend aus. Der Konzern begründet es damit, dass es Verzögerungen bei den Zulieferern für den Ausbau von den KI-Datenzentren gebe. Zunächst freuten sich die Anleger über die besser als gedachten Zahlen, aber als dann der Ausblick verkündet wurde, fiel die Microsoft-Aktie nachbörslich um 3,7%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass auf den besten Freund des Menschen, den Hund, vielleicht doch nicht so viel Verlass ist, wie wir dachten. Das zumindest musste der Amerikaner Robert Schock jetzt erfahren. Denn der 39-Jährige, der ist ein passionierter Läufer, also einer, der gern sehr, sehr lange Strecken rennt, der hat sich mit seinem Vierbeiner einen sportlichen Tagestrip vorgenommen. 32-Kilometer-Lauf war angesagt durch den Nationalpark des US-Bundesstaates Washington. Auf den ersten Kilometern alles noch in Ordnung. Sie waren ein unzertrennliches Team, ein Mensch, ein Hund und die Freiheit. Ausgestattet waren die beiden mit einer alten Karte, denn GPS funktioniert in diesem Dickicht der Natur nicht so richtig. Die Karte aber sollte sich bald als nutzlos erweisen, denn Waldbrände, die dort 2021 und dann nochmal 2022 wüteten, haben das Landschaftsbild ziemlich verändert. Bäume standen nicht mehr da, wo sie einmal standen, Teile des Trails waren vernichtet. Robert Schock und sein Hund kamen also vom Wege ab, fingen an, durch die Wildnis zu irren. Was der arme Läufer noch nicht ahnte, dieser Tagesausflug würde sich zu einem einmonatigen Aufenthalt im Nationalpark entwickeln, doch nur für ihn. Sein vierbeiniger Freund, der hat die Aussichtslosigkeit der Lage offenbar gewittert und sich davon gemacht. Er schnüffelte sich auf eigene Faust zurück in die Zivilisation. Und sein Herrchen ließ er da einfach stehen. Während sich der doch nicht ganz so treue Weggefährte also schon längst in Sicherheit befand, kämpfte Robert Schock sich alleine durch. Ohne jegliche Survival-Kenntnisse, Proviant hatte er auch nicht dabei. Nach einem ganzen Monat auf einer Pilz- und Beerendiät wurde er schließlich gefunden. Dehydriert, entkräftet, er war ein Fall fürs Krankenhaus. Die körperlichen Wunden, die werden heilen, aber ob sich die Hundeliebe von Robert Schock jemals von diesem Verrat erholt, das können wir nicht wissen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die KI den Menschen schon auf die Nerven fällt, bevor sie überhaupt im Einsatz ist. Zumindest mal den Franzosen fällt sie auf die Nerven, denn bei unserem westlichen Nachbarn möchte man KI nun auch dafür nutzen, den Autofahrern das vorschriftsmäßige Autofahren beizubringen. Über 4000 Radarfallen mit Blitzern gibt es und etliche sollen jetzt mit KI umgerüstet werden. Und zwar sollen sie so umgerüstet werden, dass sie mehrere Delikte in einem erfassen können. Also zum Beispiel, ob der Autofahrer zu schnell ist, Delikt 1. Aber auch, ob er dabei noch telefoniert, Delikt 2. Oder zu dicht seinem Vordermann auffährt, Delikt Nummer 3. Und das sind dann drei in einem. Und für alle drei muss extra gezahlt werden in Frankreich. 135 Euro pro Vergehen. Der französische Automobilclub ist mehr als nur erbost. Man wittert eine fiese Abzocke durch den Staat. Deutsche Autofahrer können an dieser Stelle ganz entspannt sein. Bei dem Tempo unserer Digitalisierung im öffentlichen Dienst bleiben simultane Verkehrssünden noch lange ungeahndet. Wir liegen hinten bei der künstlichen Intelligenz und wir bereuen nichts, liebe Franzosen.
No. Rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie meine Kollegin Chelsea Speaker. In diesem Studio, an diesem Mikrofon freuen Sie sich auf Chelsea. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça a